Von wo sie gekommen ist, von ganz nah und ganz weit. Wie lange sie bleiben wird, wenn du Glück hast, solange du lebst.
Hallo und herzlich willkommen zu Seelenfutter, unser Lyrik-Podcast, Folge 18 heute von großen Rätseln und verirrtem Dank und der Auftakt hier gleich von Susanne Gasowski, Autorin, Publizistin aus Tating-Eiderstedt, zu Hause im Homeoffice, und ich bin Friedemann Magor, Pastor in Husum, hier in meinem Büro. Wir beide stellen Gedichte vor und stellen Bibelverse dazu. Und ja, rätselhaft hat's angefangen. Susanne, das wird eine spannende Folge heute, die 18.
Ja, das glaube ich auch. Das sind zwei ganz wunderbare Gedichte, die wir uns herausgepickt haben, denke ich. Und die beiden Zeilen, die ich gerade vorgetragen habe, lösen sich natürlich im Laufe des Podcasts auf, lassen aber noch ein wenig auf sich warten, weil du heute anfangen wirst, Friedemann, mit dem Gedicht, das du uns ausgesucht hast.
Ganz genau. Und da kommen die Zeilen nicht vor, die klingen ein bisschen anders. Ich will dir und euch beim Zuhören den Lyriker vorstellen. Hans Magnus Enzensberger hat das Gedicht geschrieben, und ein bisschen zu seinem Hintergrund zu wissen: 11.11.29 geboren in Kaufbeuren in Bayern, er lebt 90-jährig in München, Schwabing. Wahrscheinlich, also sage ich mal, weil im April schon eine Nachricht über seinen Tod rausgegangen war. Neue Züricher hat das gleich in einen Nachruf verwandelt, und dann hat er im Spiegel mit einer Ballade geantwortet, ein bisschen knarzig. Also das war eine Fehlmeldung, man muss immer genau hinhören bei diesen Nachrichten. Er ist Autor, Radioredakteur, Dozent, Gründer, Verleger von Zeitschriften, ein Übersetzer, hat zum Beispiel Pablo Neruda übersetzt, von dem wir hier auch schon gehört haben. Ein sehr viel beachteter Essayist und Familienvater. Ich habe gerne über ihn gelesen, einiges gelernt. HME, wie er gerne mal so abgekürzt wird, Hans Magnus Enzensberger, hat unter anderem auch mit Pseudonymen veröffentlicht. 7 Pseudonyme gehören dazu. Vielleicht muss man das so machen, Susanne, wenn man so ein Generalist ist, der ist unglaublich vielseitig, und dann streut man noch ein paar andere Namen. Was mich persönlich ein bisschen fasziniert hat, sind so lebensgeschichtliche Daten. In Nürnberg aufgewachsen, ist Sohn eines Oberpostdirektors und einer Erzieherin gewesen. Sie waren 4 Brüder zu Hause, muss wild gewesen sein. Einer, Ulrich Enzensberger übrigens, auch in seiner Weise ganz bekannt geworden, Gründungsmitglied der Kommune 1 in Berlin. Ach. Und als Hans Magnus im Ausland war, dann ist er mit der Truppe auch mal in sein Haus eingezogen. Mhm. Das fand Hans Magnus erst ganz gut, hat sie dann aber wieder rausgeschmissen. Als Beamtensohn Hitlerjugend verpflichtet, ist da rausgeflogen, weil trotzig und querulant, ist in den letzten Tagen zum Volkssturm gezogen und dann davongelaufen. Ich finde, da bildet sich schon so ein Bild eines ganz schönen widerständigen Charakters. Und ja, die Sache fand ich interessant. Abi in Nördlingen und Studium in Erlangen. Und da musste ich, Susanne, muss ich kurz mal sagen, an meine Mutter denken. Die sind nämlich eines Jahrgangs, 1929. Und meine Mutter ist in Donauwörth aufgewachsen, Nachbarstadt von Nördlingen. Und als ihre Schule zerbombt war, ist sie auch immer nach Nördlingen gefahren und hat auch in Erlangen studiert. Ich kann sie nicht mehr fragen, aber möglicherweise sind sie sich über den Weg gelaufen. Sie hat aber Theologie studiert und Hans Magnus Enzensbergers Philosophie und Literaturwissenschaft, hat bis 57 als Redakteur gearbeitet bei Alfred Andersch im Süddeutschen Rundfunk, Hörfunk. Und 57 ist der erste Lyrikband erschienen, Die Verteilung der Wölfe. Das ist ein ganz interessantes Buch, wo er eine Dreiteilung, so eine markante Dreiteilung der Gedichte vorgenommen hat. In erstens freundliche Gedichte, zweitens traurige Gedichte, drittens böse Gedichte. Ich werde dich nachher fragen, zu welcher Kategorie das Gedicht gehört, das da nicht erschienen ist. Es ist deutlich später, aber vielleicht lässt sich das so kategorisieren. Das in einer wahnsinnig spannenden Zeit aktiv gewesen, sehr vernetzt, Gruppe 47, außerparlamentarische Opposition in Berlin. Jeweils war er so assoziiert, aber nicht eins damit. Es gab eine spannende Auseinandersetzung mit Peter Weiß, der gesagt hat, bekenn dich endlich zur APO. Und da hat er gesagt, das hat mir sehr gut gefallen, er will nicht mit Bekenntnissen um sich schmeißen. Er steht lieber auf Argumente statt auf Bekenntnisse. Zitat, er hat Zweifel lieber als das Sentiment. Widerspruchsfreie Weltbilder brauche ich nicht, sagt er. Im Zweifel entscheidet die Wirklichkeit. Schon für diesen Satz möchte ich ihn umarmen. Er hat das Kursbuch mitgegründet, das habe ich als Jugendlicher geliebt. Er ist ein wirklich sehr, sehr einflussreicher Essayist gewesen. Spannende Projekte wie zum Beispiel Landsberger Poesieautomat kommen von ihm, müsst ihr mal googeln, ist klasse. Ist aber auch ein ganz schön sperriger Intellektueller gewesen. Also sein Widerstand gegen die Rechtschreibreform in allen Ehren, aber er hat sich überraschend für den Irakkrieg 2003 ausgesprochen zum Beispiel. Hat so eine Gleichung gezogen zwischen Saddam und Hitler. Da haben sich viele sehr dran gestört. Ist auch ein EU-Kritiker geworden, wobei sein Punkt ist, das ist so eine Technokratentruppe. Da ist ja vielleicht auch was dran. Das wird insgesamt so im Feuilleton als Zickzackkurs wahrgenommen, aber irgendwie mit einer freundlichen Bewegung. Das ist ein ironischer Typ. Da bildet sich frühe Postmoderne, habe ich gelesen, habe ich ein bisschen gelacht. Er hat keinen Nachlass zu übergeben, sondern schon einen Vorlass abgegeben, also ganz viele Dokumente bereits in Archive eingelegt und wie gesagt im April diesen Jahres schon mal für tot erklärt und dann eine wunderbare Ballade zum Thema Staub geschrieben. Empfänger unbekannt heißt das Gedicht, das ich euch vorstellen will unter Untertitel Retour à l'expéditeur. Und das Gedicht geht so. Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn und für allerhand andere verborgene Organe, für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern. Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, für die Zahl E und das Koffein und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf. Für den Schlaf ganz besonders und damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen inständigen Dank, meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. Empfänger unbekannt. Retour à l'expéditeur.
Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank. Meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch. Ja, also ein allumfassender Dank, den man sich eigentlich, glaube ich, nur anschließen kann. Bei jeder Zeile habe ich genickt. Warum hast du gerade das ausgesucht?
Ja, ich mag dieses Gedicht, ich kenne das lange und habe es irgendwie so bei mir. Ich finde es witzig und ich finde es dabei sehr klug, diese Kaskade, diese Reihung von Dankmotiven. Scheinbar beliebig kommen die daher und sind dann im Detail sehr kunstvoll gesetzt. Also die Wolken, das wohltemperierte Klavier, also dieses Superwerk von Johann Sebastian Bach und die warmen Winterstiefel, das ist schon ein toller Dreiklang, finde ich, am Anfang. Ich mag diese Überlappung. Danke, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern. Also das ist so dicht. Und dann wird's am Ende sprachlich scheinbar so lapidar. Und damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen inständigen Dank. Es wird ganz dicht. Hier wird es ganz intensiv in so einem Plauderton. Und das mag ich so. Die Spannung ist ganz stark und dann springt er zu den Wühlmäusen. Dann wird's witzig, ironisch. Ja, die Wühlmäuse im Garten auch. Und so ganz ohne Pathos. Es ist eine ganz, diese Intensität ohne Kitsch, ohne Pathos. Ja, und dann dieser Titel, diese genau. Dankode und dann steht drüber Empfänger unbekannt.
Ja, genau, das ist auch das.
Wow.
Ja, habe ich auch gedacht. Das ist wirklich großartig. Ich danke, weil ich danken möchte für alles, was ich bisher überhaupt erlebt und erfahren habe oder auch nicht. Und für alles, was dazwischen noch möglich war oder ist, aber ich weiß gar nicht genau wem. Das fand ich auch ganz, ganz besonders. Mhm. Empfänger unbekannt. Ich finde nur, was ich wirklich spannend finde, ist, dass er das mit diesem französischen Untertitel macht. Retour à l'expéditeur, der ja eigentlich ein bisschen eine Nuance was anderes sagt als der unbekannte Empfänger, nämlich zurück an den Absender. Ja, also das finde ich eigentlich ganz spannend. Also für mich ist ja hat das Gegensatz und bringt dadurch Spannung hinein. Ja, wenn ich nicht weiß, wenn ich nicht weiß, an wen ich es sende, dann kann es auch von mir aus wieder an mich zurückgehen. Vielleicht danke ich mir auch selbst. Ja. Das
okay.
macht das möglich.
Ah, so siehst du. Also ich habe gedacht, der Sohn eines Oberpostdirektors, Empfänger unbekannt, gehört auf einen Brief, der nicht ankommt und dann geht's eben wieder zurück. Also ich fand, es war auch ein bisschen aus dem technischen Repertoire seiner Kindheit geschöpft und wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, dann fällt es natürlich auf mich zurück. Ist es nicht so eine Art gedankliche Naturgesetzlichkeit?
Genau. Und ich fand es spannend. Natürlich, das hat mit Sicherheit was damit zu tun, dass er weiß, wie man das verklausuliert oder was der exakte Ausdruck dafür ist. Aber es dann auf Französisch so aufzufangen. Und es eben dadurch ein bisschen umzudrehen, das fand ich schon besonders. Also der Titel ist so, dass man anfängt zu denken und zu denken, ah, okay, das ist nicht ganz so offensichtlich, aber dann, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, spannend. Und dann kommt natürlich all das, was du beschrieben hast, und was dicht ist und was ernst ist, aber auch ganz leicht ist und alles nebeneinander seinen Platz hat.
Ja,
ganz genau. Ja, das ist ganz wunderbar.
Und zum Thema Spannung eben auch am Schluss die große Transzendenz, sag ich, Anfang und Ende und die paar Minuten dazwischen in ständiger Dank und dann diese Offenheit des Empfängers, die das große Spiel oder das große Blatt ausspielt, aber es nicht benennt, es nicht will, es nicht kann, es nicht tut.
Weil er sich nicht...
Wer ist dem zu danken?
Genau,
ist.
Ganz genau. Das ist nämlich, und daran bin ich ja hängen geblieben. Das sagt für mich schon der Titel, weil er nämlich eigentlich gar nicht genau weiß. Also es ist nicht, entweder ist es ihm nicht klar oder er will es offen lassen. Er will es nicht so offensichtlich machen, wem danken wir eigentlich oder wem könnten wir danken, für das, was wir da erfahren haben. Und daran habe ich dann meine Gedanken spielen lassen. Weil schlussendlich kann es dafür, muss es aber nicht eine Antwort geben.
Und die findest du in einem
Bibelwort? Die finde ich in einem Bibelwort, ja, genau. Also ohne das damit wirklich zumachen zu wollen. Ja, das Spannende ist, dass man natürlich letztendlich wahrscheinlich gar nicht oder ganz zum Schluss oder irgendwann die Antwort kennt oder auch nicht. Aber man kann sie finden, wenn man sie suchen möchte, in der Bibel. Und ich habe das Bibelwort dazugestellt von Jeremia 32, Vers 17. Ach Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm. Und es ist kein Ding von dir unmöglich, vor dir unmöglich. Er könnte der unbekannte Empfänger sein, ja.
Ja, ganz, ganz wunderbar. Also das, wir lesen im Gedicht die große Frage und das ist eine wunderbare Antwort darauf. Und ich finde, es darf nebeneinander stehen. Wenn man es nicht übereinander schiebt, dann finde ich das ganz großartig. Ich finde, Enzensberger legt es an, im Detail und dann in der großen transzendenten Linie am Schluss an Gott zu denken und dadurch, dass er es nicht ausspricht, ist er lupenrein frei von Banalität. Weil es kann auch so einfach sein. Und das schwebt sozusagen raus und dieses Schweben nimmst du mit deinem Wort auf und sagst, ja, so, Jeremia sagt, so
ist es. So ist es, ja.
Da hat der Dank seinen Ort. Sehr schön.
Ja, ich fand das auch sehr schön. Ich fand das tatsächlich ein sehr, sehr, sehr schönes Gedicht, an dem sich bei mir wirklich ganz viel entzündet hat und das mir, ja, schon das war schon eine Herausforderung. Wir machen es ja immer so, dass einer von uns beiden sozusagen vorlegt und der andere nachzieht. Und das war bei Enzensberger schon eine Herausforderung, muss ich sagen, der ich mich da natürlich gestellt habe.
Ja, aber Susanne, einfach kann jede.
Genau, da hast du mal super komplett. Ja, nein, ich habe ja auch die Ärmel hochgekrempelt und gefunden, aber du wirst uns jetzt den Enzensberger auch noch einmal vorlesen, bitte.
Ja, ich lese es noch einmal und zum Schluss dieses Teils. Hans Magnus Enzensberger, Empfänger unbekannt, retour all expediteur. Vielen Dank für die Wolken. Vielen Dank für das wohltemperierte Klavier und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel. Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn und für allerhand andere verborgene Organe, für die Luft und natürlich für den Bordeaux. Herzlichen Dank dafür, dass mir das Feuerzeug nicht ausgeht und die Begierde und das Bedauern, das inständige Bedauern. Vielen Dank für die vier Jahreszeiten, für die Zahl E und das Koffein und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller, gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf. Für den Schlaf ganz besonders. Und damit ich es nicht vergesse, für den Anfang und das Ende und die paar Minuten dazwischen inständigen Dank. Meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten auch.
Hans Magnus Enzensberger, vielen Dank.
So, und dann hat Susanne Gasowski losgesucht und gefunden.
Ganz genau. Dann habe ich die Ärmel hochgekrempelt und meine Bücher durchwühlt und bin gelandet bei Erich Fried, den wir hier auch schon einmal hatten. Das ist gar nicht so lange her. Deswegen werde ich ihn auch nicht en Detail vorstellen, nur mit ein paar Strichen skizzieren. 1921 in Wien geboren, 1988 in Baden gestorben an Krebs, der Einmarsch der Nationalsozialisten 1938 in Wien hat sein Leben völlig verändert. Sein Vater starb nach einem Verhör der Gestapo, in dem er offensichtlich auch gefoltert wurde und Erich Fried floh mit gerade einmal 17 nach England. Diese Erfahrung war traumatisch, hat ihn sein Leben lang verfolgt und war auch sein Lebensthema. Er war politisch unbequem, ein Störenfried, blieb in England, hat aber aus England heraus das konservative und durchaus Anfang der 50er, 60er Jahre auch noch sehr rechte deutsche Establishment immer wieder kritisiert. Und was mich sehr berührt hat, im Hinblick auf unseren Podcast, aber auch auf das Gedicht, was jetzt gleich folgen wird, auf seine Flucht damals hat er drei Bücher mitgenommen. Ein englisches Wörterbuch, das macht Sinn, wenn ich nach England fliehe als 17-Jähriger, Goethes Faust und die Bibel. Denn die Bibel hat ihn damals, auch mit 17, schon viel bedeutet, obwohl, und das ist wiederum sehr spannend, er Atheist war und daraus auch nie einen Hehl gemacht hat. Er sagt ganz klar in einem Interview, nein, ich glaube nicht an Gott. Trotzdem war ihm die Bibel immer wichtig und war für ihn sozusagen philosophische und ethische Grundlage seines Lebens. Und zwar nicht als Gottes, sondern wie er einmal beschrieben hat, als Menschenwort, das ihm half, seinen ethischen Kompass zu halten und ihm half, auf der Suche nach einer Antwort auf die Frage, die ihn logischerweise verfolgt hat nach dem Bruch 1938, auf die Frage, wie kommen Verfolgung, Vertreibung und Gewalt in die Welt und wie kann man dem ein Ende setzen? Und dies zu wissen, dass er tatsächlich so, sich so dezidiert äußert und sagt, nein, ich glaube nicht an Gott, aber die Bibel ist für mich ein ganz wichtiges Buch, das Wichtigste eigentlich meines Lebens, auch das hat er einmal gesagt. Vor diesem Hintergrund hören wir jetzt das Gedicht von ihm, das ich mitgenommen habe oder mitgebracht habe, mit dem Titel Fragen und Antworten. Wo sie wohnt? Im Haus neben der Verzweiflung. Mit wem sie verwandt ist? Mit dem Tod und der Angst. Wohin sie gehen wird, wenn sie geht, niemand weiß das. Von wo sie gekommen ist? Von ganz nah und ganz weit. Wie lange sie bleiben wird? Wenn du Glück hast, solange du lebst. Was sie von dir verlangt? Nichts oder alles. Was soll das heißen? Dass das ein und dasselbe ist. Was gibt sie dir oder auch mir dafür? Genauso viel, wie sie nimmt. Sie behält nichts zurück. Hält sie dich oder mich gefangen? Oder gibt sie uns frei? Es kann uns geschehen, dass sie uns die Freiheit schenkt. Frei sein von ihr, ist das gut oder schlecht? Es ist das Ärgste, was uns zustoßen kann. Was ist sie eigentlich und wie kann man sie definieren? Es heißt, dass Gott gesagt hat, dass er sie ist.
Tja, Erich Fried, ein echter Meister der Frage. Mhm. In diesem Gedicht, in diesem Frage-Antwort-Spiel sich vortastet und ein Rätsel nicht lüftet. Mm. Es gibt nicht wirklich die Antwort. Hat dich das fasziniert oder macht dich das auch nervös?
Nein, es hat mich fasziniert. Also das ist genau, also das hat für mich den Klang mit Enzensberger mich machen. Tatsächlich einfache Antworten nervöser. Also mich hat das fasziniert, dass er die Antwort offen lässt und vor allen Dingen, wie geschickt er sie offen lässt. Und als ich dann noch las, welche Bedeutung die Bibel für ihn hat, aber gleichzeitig für ihn so klar ist, von welcher Richtung aus er sie betrachtet, hat mich das noch mehr fasziniert, dass er dennoch mit dennoch mit diesen Bildern spielt und dennoch diese Frage stellt. Und sie in ihrer Beantwortung offen lässt. Das fand ich meisterhaft. Auch die Antworten sind ja geben auch Rätsel auf, ja, wo sie wohnt im Haus neben der Verzweiflung. Was kann das sein? Also in jeder Antwort schwingen ja schon wieder 35 Fragen mit. Aber das, ich glaube, so ist das Leben und mich persönlich beruhigt es eher, wenn jemand nicht alles zu wissen scheint, sondern immer noch mit vielen Fragen Zeichen durch die Gegend läuft, ja.
Also fast wohltuend, ne?
Für mich ja.
Dieses Rätsel, also auch könnte in Analogie zum Enzensberger, könnten wir sagen, wie gut, dass es nie banal wird, sondern immer schwebt, immer offen bleibt. Aber es verdichtet sich, dieses Gedicht schon. Ich finde, wenn ich einsteige, wo sie wohnt, im Haus neben der Verzweiflung, mit wem sie verwandt ist, mit dem Tod und der Angst, da habe ich alle Sinne auf, aber keine Ahnung. Und irgendwie konkret oder ja, bündelt es sich schon in eine
es
Richtung.
Es wird ja auch immer, ja, es wird auch tatsächlich immer, es kommt einem immer näher, ja. Also das eine ist erstmal, da bleibt er bei ihr, ne, wie lange wird sie bleiben? Und dann kommt, dann rückt er uns ja näher. Ne, was verlangt sie von dir? Ja, und was gibt sie dir? Und hält sie dich gefangen, ja? Und dann, was ich ganz stark finde, ist frei sein von ihr. Ist das gut oder schlecht? Es ist das Ärgste, was uns zustoßen kann. Das fand ich, da habe ich mich richtig erschrocken, dachte, meine Güte, ja, was kann das sein? Und dann, nachdem das so klar ist, nachdem man so wach gerüttelt worden ist, nochmal zum Schluss, ja, es ist das Ärgste, was uns zustoßen kann. Was ist sie eigentlich? Und wie kann man sie definieren?
Ja.
Und dann zum Schluss diesen Anklang, ja, es heißt, dass Gott gesagt hat, in Klammern haben soll, ja, dass er sie ist, das ist schon groß, ja. Das ist schon groß.
Ja. Also dieser, lass mich noch einmal sagen, zu dem Ärgsten, was uns zustoßen kann, frei von ihr zu sein. Das finde ich so brillant, weil zuvor gesagt wird, es kann sein, dass sie Freiheit schenkt.
Ja.
Aber wenn wir von ihr frei werden, das ist das Schlimmste. Aber sie lässt uns frei. Also das ist, oder sie schenkt uns Freiheit. Das ist ja eine wunderbare Dialektik. Ja. Und dann der Schluss, den du eben schon mal so fokussiert hast. Wie kann man sie definieren? Das ist ja ein ganz hoher systematischer Ansatz. Und dann dieses unglaublich Indirekte. Es heißt, dass Gott gesagt hat, dass er sie ist. Also diese Nebensätze, die es alle in die Distanz bringen und dann noch, es heißt, eröffnet. Also mit spitzeren Fingern kann man das gar nicht anfassen.
Genau.
Und definieren ist ja das andere, das ist ja sezieren und genau auf den Punkt bringen. Und hier ist es, ganz weit weg. Ja. Man weiß ein bisschen was, aber es ist, aber vom Hörensagen, also mehr ist es nicht. Es ist ein ungeprüftes Zitat irgendwie.
Genau. Und du hast ein Wort dazu gefunden, das mir auch ganz gut gefallen hat.
Ja, also ich bin der Versuchung, ich habe der Versuchung widerstanden, das Naheliegende zu machen, weil ich glaube, es spielt auf einen biblischen Vers an, den ich jetzt nicht gewählt habe. weil es, wir haben es immer noch nicht ausgesprochen, was unsere Fantasie ist.
Stimmt. Ja, sag.
Ne? Also, und also meine... Ich sag mal, was ich nicht sagen will.
Was du nicht sagen willst.
Also was ich gedacht habe, das will ich jetzt eigentlich hier nicht. Aber dieser Vers aus dem ersten Johannesbrief, der beliebteste aller Konfirmationsverse auf dieser Welt ist, Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ist möglicherweise das, worauf er anspielt. Gott habe gesagt, dass er sie ist. Mhm. Weil das der Satz ist, in dem es sozusagen die mathematische Gleichung gibt. Gott ist die Liebe. Allerdings sagt er das nicht von sich, sondern es wird über ihn gesagt, aber weil es die Bibel ist, die das sagt. In einer Lesart, dass Gottes Wort ist, geht es schon auf. Aber ich habe eine andere Stelle ausgewählt aus dem zweiten Buch Mose, in dem tatsächlich Gott von sich sagt, wie er ist. Und das ist eine aufregende Stelle, oft in der Malerei dargestellt, der brennende Dornbusch, Mose in der Wüste und dann brennt dieser Dornbusch und aus deinem Busch kommt die Stimme, zieh die Schuhe aus, das ist heiliger Boden. Und dann spricht Gott mit ihm und sagt, ich habe das Leiden meines Volkes gesehen und ich bin herabgekommen und ich will euch retten. Und Mose sagt, ja, wie soll ich denn denen sagen, wer ist es denn, der das zu mir sagt? Und dann sagt Gott, steht im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, 14, Gott sprach zu Mose, ich werde sein, der ich sein werde. Das ist auch ein bisschen rätselhaft. Ja. Ne? Und ich glaube, es gibt keinen Bibelvers, über den mehr Abhandlungen und Bücher geschrieben wurden, wie dieses Gottesrätsel, ich werde sein, der ich sein werde. Früher sagt man, ich bin, der ich bin, aber das trifft den Kern des hebräischen Wortes nicht, weil es da tatsächlich um Bewegung geht, um ein Zukunftswort. Ich werde sein, der ich sein werde. Mhm. So sagt Gott, ist er.
Ja, das passt. Das passt ganz wunderbar, weil es eben auch noch Freiraum lässt. Weil das nicht, ja, ganz viel Spielraum lässt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich werde den Fried noch einmal lesen.
Bitte, ja? Noch einmal Erich Fried.
Fragen und Antworten. Wo sie wohnt? Im Haus neben der Verzweiflung. Mit wem sie verwandt ist? Mit dem Tod und der Angst. Wohin sie gehen wird, wenn sie geht? Niemand weiß das. Von wo sie gekommen ist? Von ganz nah und ganz weit. Wie lange sie bleiben wird, wenn du Glück hast, solange du lebst. Was sie von dir verlangt? Nichts oder alles. Was soll das heißen? Dass das ein und dasselbe ist. Was gibt sie dir oder auch mir dafür? Genauso viel, wie sie nimmt, sie behält nichts zurück. Hält sie dich oder mich gefangen oder gibt sie uns frei? Es kann uns geschehen, dass sie uns die Freiheit schenkt. Frei sein von ihr, ist das gut oder schlecht? Es ist das Ärgste, was uns zustoßen kann. Was ist sie eigentlich? Und wie kann man sie definieren? Es heißt, dass Gott gesagt hat, dass er sie ist.
Ja. Vielen Dank, Susanne, für dieses wunderbare Gedicht von Erich Fried. Und damit ist unsere 18. Folge schon zu Ende von großen Rätseln und verirrtem Dank.
Ja, wunderbar. Das hat mir große Freude gemacht. Das war heute eine sehr dichte Folge, finde ich. Und bis zum nächsten Mal.
Wir freuen uns auf Reaktionen von euch, auf Fragen, auf Hinweise, auf eigene schöne Texte, die ihr findet unter seelenfutter@kirche-husum.de könnt ihr sie uns schicken, also seelenfutter@kirche-husum.de.
Und dann bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Woche.
Ich freue mich. Bis dann. Tschüss.